wir waren beim Loslassen, es kann sich auf eine Wohnung beziehen, auf ein Haus, es kann sich auf, wie gesagt, berufliche Dinge beziehen, es kann sich auf Menschen auch beziehen. Und es ist auch so, dass das Leben an sich, das kann man ja auch vergleichen mit einem Fluss. Es kommt immer was und es geht, das Leben fließt, ja, es gibt auch dieses Pantare, alles fließt. Das Leben als solches hat die Qualität von Fließen und nicht so sehr von was Festem, sondern eher was, von was Fließendem. Und viele Spannungen und viele Probleme entstehen dadurch, dass zu viel festgehalten wird, sowohl im Körper als auch vielleicht im Denken und in der Art, wie wir leben. Und wir merken schon alle irgendwo, ja, manchmal fällt es ein bisschen schwer, das Loslassen. Habe ich jetzt aufgenommen.
War nicht zu verhindern,
genau. Es macht sich auch zum Beispiel in so etwas ganz Simplen bemerkbar, wie der Atmung. Also wir können nur dann einatmen, wenn wir den Ausatmen auch loslassen. Es gibt auch diese pathologische oder die Erkrankung, von, wenn jetzt jemand mit Asthma zu tun hat, der kennt das, da funktioniert das Ausatmen nicht mehr richtig. Ja? Also das Problem bei einem Asthmatiker oder Emphysematiker ist, dass er den Atem nicht, er kann nicht ausatmen. Und deswegen kriegt er Atemnot, weil er dann auch nicht mehr einatmen kann. Man muss erstmal den Atem rauslassen, loslassen, um dann wieder einen neuen Atemzug zu nehmen. Und das ist ein wunderbares Symbol für alles Lebendige, dass wir erst, wenn wir loslassen, wieder das Neue aufnehmen können. Und eigentlich in der normalen Entwicklung von Kindern geschieht das ganz, ganz natürlich und automatisch. Und wir müssen, um uns weiterzuentwickeln, einfach das Alte loslassen. Wenn wir zum Beispiel jetzt unter Stress stehen oder Angst haben in ängstliche Situationen, neigen wir dazu, uns eher festzuhalten. Man hält auch den Atem ein bisschen an oder in Schrecksekunden halten wir den Atem an. Ja, und dann tendiert der Körper und alles tendiert dahin, festzuhalten. Und dann ist es wichtig, dass man wieder loslassen, dass man wieder in die Verfassung kommt, auch wieder loszulassen, wieder locker zu lassen. Ja. Das sagen ja auch viele, die jetzt zum Beispiel auch vermehrt öfter mal auf Therapieblocks kommen, ja, ich muss wieder mal loslassen. Ne. Jetzt wieder mich so angespannt. Oder wir gehen in eine Sauna, um loszulassen. Ja, und dann muss der Körper sich so einfach mal die Muskeln entspannen und so. Wir haben generell die Tendenz, Menschen generell haben die Tendenz, eher festzuhalten und Dinge, die fließend sind, in eine starre Form zu bringen. Das fängt auch schon zum Beispiel bei der Sprache an. Wenn wir sagen, etwas Fließendes beschreiben wollen, dann sagen wir mal der Fluss. Wir sagen der Fluss. Dann haben wir im Kopf so ein Bild von dem Fluss. Ja? Dieses Bild hat oder dieses Wort macht schon, dass das was Starres wird. Der Fluss. Aber damit haben wir halt sozusagen nicht mehr vor Augen, dass der Fluss hat eine Quelle, der beginnt irgendwo und ist ständig in Bewegung, ist ständig in Veränderung. Das Wasser, was durchfließt, ist immer anders und die Art, wie es fließt, ist auch immer anders. Das alles ignorieren wir in dem Moment, wo wir eigentlich sagen, der Fluss. Da haben wir das irgendwie in so eine starre Form gebracht. Oder das Leben. Das Leben ist in seiner Essenz, kann man das überhaupt nicht fassen. Es ist in jedem Moment völlig neu, völlig mysteriös. Wir können ja nicht uns hinsetzen und sagen, so, ich spüre jetzt das Leben. Das ist mehr so ein Mysterium, dem man sich so versucht anzunähern, wenn man es möchte. Oder wenn man so diesen Wunsch verspürt. Und wenn man vielleicht zur Ruhe kommt oder wenn man in der Natur an einem schönen Platz ist, wo man auf einmal merkt, da ist es, oder in den Sternenhimmel guckt. Das erfasst einen eher, als dass man das so packen könnte. Und wir machen uns aber alle zum Beispiel ein Bild davon, wer wir sind. Die Rollen, in denen wir uns befinden. Mutter sein, Vater sein, im Beruf die und die Rolle einnehmen. Ich bin auch der Name. Ne? Ja, wer bist du? Ja, ich bin Peter. Das ist im Grunde genommen eine totale Reduzierung auf etwas wie einen Namen oder wie eben eine Rolle und wird nicht dem gerecht, was wir wirklich sind. Weil das, was wir wirklich sind, lässt sich nicht in Form gießen. Und deswegen, wenn wir uns damit beschäftigen, wo ist unsere Lebenskraft, unsere Lebensfreude, dann müssen wir wieder zu dem Fließenden hinfinden. Müssen wir ein Stück weit loslassen, unsere festen Vorstellungen, wer wir sind. Weil diese Vorstellungen niemals die Wahrheit sind. Und auch im Kontakt mit anderen Menschen ist es hilfreich, den anderen nicht als den zu, ja, den kenne ich, das ist doch der sowieso, sondern offen zu sein. Was ist in der Begegnung jetzt, auch wenn ich den Menschen schon 3 Millionen Mal gesehen habe, wie ist es jetzt gerade in diesem Moment? Wie zeigt sich das Leben in diesem Moment oder die Begegnung? Ganz neu, ja. Weil ich das Alte auch ein Stück weit loslasse und vergesse. Ja. Wenn ich sehr nachtragend bin und dem Menschen, naja, das ist doch, der hat mich doch letztes Jahr oder letzte Woche hat er doch irgendwas gesagt, das hat mir doch wehgetan und so. Und dann, wenn ich das dann im Vordergrund habe, in der Begegnung mit dem Menschen, dann verharre ich eigentlich in der Vergangenheit. Und die gegenwärtige Begegnung wird irgendwo eine Wiederholung von etwas Vergangenem. Weil ich meine, den Menschen zu kennen und für mich einzuordnen. Es ist auch was ganz Normales. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, das zu tun. Weil natürlich wollen wir Menschen einordnen und sagen, okay, von dem kann ich das erwarten, von dem kann ich das erwarten, weil ich kenne den schon ein bisschen. Und das ist auch nicht verkehrt, das zu tun. Wir wollen uns ja auch ein bisschen zurechtfinden in der Welt. Aber wenn wir mal ein bisschen tiefer schauen, und das müssen wir ja unweigerlich, weil jetzt spreche ich mal zu euch als Angehörige von Menschen, die auch hier sind, jetzt nicht in der Runde hier, aber die auch hier sind, die eine sehr starke Veränderung erfahren haben in ihrem Leben, ihr dadurch auch, da bekommt das Loslassen eine andere Qualität. Und ich wollte euch mal einen Text vorlesen, der sich darum dreht, um das Loslassen. Und dann vielleicht einfach mal schauen, wie dieser Text auf euch wirkt. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt schaue ich mal, ob ich das mit oder ohne Brille mache. Ich habe ihn auch irgendwo ausgedruckt, aber ich gehe auch mit der Zeit. Laptop auf den Knien. Ach so, könnte ich auch vorlesen, was die. Also die hat mir jemand geschickt, die ist eine Schamanin und die weiß, dass ich halt so mit Wachkoma-Patienten arbeite und hat ihn mir als Inspiration, sie meint, vielleicht dient er das der Inspiration, hat sie mir das geschickt. Ja, ein bisschen kleiner, ich habe ja eine Brille. Na ja, doch, bleiben wir mal satt. So, brauche ich nämlich keine. Okay, ist so eine DIN A4-Seite. Vor einigen Monaten besuchte mich eine Kollegin, die Psychoanalytikerin ist, in meinem Büro im Krankenhaus. Sie ist etwa in meinem Alter und ihre Tochter liegt mit AIDS auf unserer Station und wird bald sterben. Valerie ist 23 Jahre alt. Sie hat sich vor ein paar Jahren bei einem jungen Drogenabhängigen angesteckt, in den sie verliebt war. Nach 8 Monaten Siechtum ist sie im Koma bei uns eingeliefert worden. Ihre Eltern, ihre Geschwister, ihre Freunde haben sie in dieser schweren Zeit begleitet. Und die Mutter sagt, dass diese Erfahrung sie alle sehr erschüttert und verändert habe. Sie ist durch ihren Beruf daran gewöhnt, ihren Patienten in existenziellen Krisen beizustehen. Sie gibt jedoch zu, dass es sie erschüttert hat zu sehen, wie sehr die Menschen, die Valerie in dieser Zeit begleitet haben, sich verändert haben. Sie hat uns alle sehr weit gebracht auf unserem eigenen Weg. Durch sie haben wir uns in kürzester Zeit enorm entwickelt. Ohne es zu wissen, hat sie Großartiges vollbracht, sagt sie. Diese Frau sucht mich auf, weil sie nicht versteht, warum ihre Tochter nicht sterben kann. Was ist los? Worauf wartet sie? Ich berichte meiner Kollegin von meiner Erfahrung mit Sterbenden. Das Koma ist ein seltsamer Zustand. Wir wissen wenig darüber, aber wer diesen Zustand erlebt hat, sagt, man höre, was um einen herum gesprochen wird und spüre den emotionalen Gehalt der Worte und Gesten. Anscheinend vollzieht sich in dieser Phase eine Veränderung in den Tiefen des Unterbewusstseins. Es ist ein geheimnisvoller Zustand, den man respektieren muss, denn es geschehen möglicherweise wesentliche Dinge. Man muss so bescheiden sein, das Unerklärliche hinzunehmen. Ich habe meine eigenen Theorien darüber. Ich denke, dass das Koma eine Art Zufluchtsort sein kann, wenn das Leben unerträglich wird, es aber noch zu früh zum Sterben ist, da noch nicht alles geregelt ist. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass die Menschen, die im Koma liegen, auf diese Weise ihrer Umgebung die nötige Vorbereitungszeit für die endgültige Trennung geben wollen. Manche warten auch auf einen Besuch oder eine noch ausstehende Versöhnung. Ich erzähle meiner Gesprächspartnerin, wie ein Mann 3 Monate in einem tiefen Koma auf den Besuch seiner 14-jährigen Tochter gewartet hat. Die Familie wollte sie nicht kommen lassen, weil sie befürchtete, dass die physische Veränderung des Vaters sie zu sehr mitnehmen würde. Einen Tag, nachdem seine Tochter gekommen war, um ihm Lebwohl zu sagen, ist der Mann gestorben. Ups. Wie soll man dieses Koma anders als ein langes Warten interpretieren? Mancher Sterbende wartet, bis ein geliebter Mensch, auch wenn dieser noch so sehr unter dem Abschied leidet und ihn deshalb am Leben erhalten will, ihn schließlich in den Tod entlässt. Ich teile Valeries Mutter meine Beobachtungen mit. Und sie fragt sich, warum ihre Tochter noch lebt. Valerie hat vor 3 Wochen, kurz bevor sie ins Koma fiel, den Wunsch nach dem Tod geäußert. Gibt es denn jemanden in ihrer Umgebung, der nicht auf Valeries Tod vorbereitet ist? Die Frau überlegt, aber es fällt ihr niemand ein. Sie meint, dass sich alle schon seit langem während dieser intensiven und auch sehr harten 8 Monate darauf vorbereitet haben. Ich erwidere, dass man manchmal glaubt, bereit zu sein und trotzdem unbewusst versuchen kann, den geliebten Menschen zurückzuhalten. Ist es nicht grauenhaft für eine Mutter, ihre Tochter so jung sterben zu sehen? Auch wenn man sich darauf vorbereitet, ein Teil von einem selbst will es nicht zulassen und wehrt sich dagegen. Meine Kollegin versteht mich sehr wohl. Sie hat, wie ich, gelernt, auf das Unterbewusstsein zu hören. Am Tag nach diesem Gespräch schläft Valerie immer noch tief. Sie reagiert schon lange nicht mehr, wenn man sie mit ihrem Vornamen anspricht oder sie berührt. Sie befindet sich offensichtlich in einem sehr tiefen Koma. Ihre Eltern kommen um die Mittagszeit in Begleitung einer ehrenamtlichen Pflegerin, die das Mädchen in dieser letzten Zeit sehr lieb gewonnen hat. Sie stellen sich alle drei um Valeries Bett. Die Mutter spricht zu ihrer Tochter. Ihre Stimme ist voll Wärme. Mein Schatz, wir haben uns um dich versammelt, weil wir dich lieben. Du hast uns in deinem Leben und vor allem in der letzten Phase deiner Krankheit so viel geschenkt, dass wir dir dafür nicht genug danken können. Sei gesegnet und gehe deinen Weg. Wir bleiben mit all dem Schönen, das du uns geschenkt hast, zurück. Das wird uns helfen, ohne dich weiterzuleben. Gehe nun deinen Weg. Valerie erwacht genau in diesem Moment aus ihrem Koma. Sie öffnet die Augen und schaut ihre Eltern an. Sie gibt ihnen ein kleines Handzeichen und sagt beinahe lässig Ciao, so wie sie es früher getan hat. Dann hört sie auf zu atmen. Es ist vorbei. Mir ein bisschen überlegt, ob ich den Text vorlesen soll. Den habe ich übrigens auch schon länger. Ich habe es nicht gemacht bisher, weil das so ein bisschen anderer Fall ist als die Menschen, mit denen wir hier sind. Und trotzdem hat es mich so stark beschäftigt, dass ich es nun doch vorgelesen habe. Weil es meines Erachtens bleibt es so eine Tatsache, dass die meisten Menschen, die hier sind, wegen derer wir diese Therapie veranstalten, zumindest dem Tode sehr, sehr, sehr nahe waren, mindestens einmal im Leben. Und dann aus irgendwelchen Gründen eben nicht weiter in Richtung Sterben gegangen sind, sondern entweder mehr oder weniger dort geblieben sind oder wieder zurück in Richtung physisches Leben. Und auf dieser Strecke irgendwo mehr oder weniger weit gekommen sind. Und weil ihr alle Angehörige solcher Menschen seid, Angehörige. Würde interessieren, ob es irgendwelche Reaktionen gibt jetzt bei euch auf diesen Text.